Ja, ich habe mich auch auf diesen Sonntag gefreut, einfach weil ich spürte, dass Gott etwas Besonderes freisetzen möchte an Verkündigung und unsere Augen öffnen möchte, meine Augen öffnen möchte, unsere Augen öffnen möchte für eine geistliche Dimension. Und da gibt es mehr zu sehen und zu erkennen, als wie wir denken. Von daher ist es gut, wenn wir dieses Gebet, was Paulus geschrieben hat an die Epheser, eröffne euch die Augen eures Herzens, dass wir dies bewusst auch immer wieder beten, damit wir die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Bist du bereit, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht? Es wird dein Leben absolut verändern. Und es ist immer ein Prozess. So, wenn ich davon gepredigt habe vor 40 Jahren, dann habe ich was anderes gemeint als vor 30 Jahren, vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Und vor einem Jahr noch etwas anderes gemeint als heute, weil das Erkennen von Jesus ist so stark. Du siehst mehr und mehr und mehr. Halleluja. Das Ganze war entstanden so, als ich über diesen Gottesdienst nachdachte. Wir hatten das Empfinden, auch wenn oftmals Leute ein bisschen pausieren über Weihnachten oder so, dass wir sagen, wir wollen unbedingt einen Gottesdienst machen. Und dann sagte ich, Herr, dann musst du schon irgendwas auch uns geben als Wort der Richtungweisung. Und das gab er auch. Ich dachte als allererstes an die Krippe. Ich dachte an das beschauliche Bild, was wir oft haben, wenn es um Weihnachten geht. Jesus in der Krippe, alles sehr weich gezeichnet, sehr schön gezeichnet. Ist natürlich, man denkt gar nicht an Windeln und Kindergeschrei oder sonst was. Wir haben nur ein schönes Bild von Weihnachten. Wir haben die Worte Frieden auf Erden und tatsächlich Jesus ist gekommen. Durch ihn kommt Shalom. Das ist ganzheitlicher Friede. Nach Geist, Seele, Körper, materiell in allen Bereichen kommt Shalom in unser Leben hinein durch Jesus. Und das hat er bewirkt am Kreuz von Golgatha. Aber Weihnachten ist nicht nur das beschauliche Bild von wegen, da wird der Sohn Gottes, Mensch, geboren auf dieser Erde. Sondern parallel, was ist passiert? Herodes ließ Babys töten. Jesus kam und ich überlege, was vielleicht damals in der Zeitung gestanden hätte, in Richtung vermeintlicher Sohn Gottes kommt zur Welt, der, den man Erlöser nennt, kommt zur Welt. Und viele Babys werden umgebracht. Wo ist da ein gerechter Gott? Oder was hat das Ganze auf sich? Und ich möchte sagen, wenn Gott kommt, dann kommt er wirklich zu retten, heilen und zu befreien. Und dann kommt er, um uns freizusetzen von den Mächten der Finsternis und von den Dingen der Dunkelheit. Aber wenn Jesus kommt, bringt es immer Konfrontation. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern wenn Jesus kommt, gibt es immer Konfrontation. Es hat es noch nie anders gegeben. Und wenn wir als Christen keine Konfrontation kennen, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich Christen sind. Weil Christsein heißt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat gesagt, wenn ich verfolgt worden bin, dann werdet auch ihr verfolgt werden. Das heißt, bei dem Namen von Jesus scheiden sich die Geister. Das ist einfach so. Und ich möchte etwas über diesen Bereich erzählen. Ich lese vor Epheser 6, 10, ihr kennt es. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist gut, Amen. Werdet stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Was, ihr glaubt an den Teufel? Ja, wir glauben an den Teufel. Aber nicht in dem Sinne, wie manche vielleicht denken, dass der Teufel uns Angst beifügen würde oder uns einschüchtern würde. Nein, aber wir wissen um die Realität von bösen Mächten der Finsternis. Mach deine Augen auf, schau dich auf dieser Welt um. Da passiert so viel Schlechtes und hat zu tun mit den Mächten der Finsternis. Und dann heißt es hier weiter, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten. Das ist schon mal interessant. Es gibt also Gewalten. Und dann, ich will nicht eine ganze Lehre jetzt hier rausbringen an diesem Sonntag, aber es wird nicht nur Gewalten genannt, sondern es wird auch gesagt gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher. Weltbeherrscher der Finsternis. So, es gibt Dämonen, es gibt Gewalten, es gibt Mächte, es gibt Weltbeherrscher dieser Finsternis gegen die geistigen Mächte der Bosheit in, wo sind sie? In der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das Erste, was ich sagen möchte, wenn du Jesus nachfolgst, rechne mit Konfrontation. Stell dich darauf ein, wenn immer du etwas für Gottes Reich bewirken möchtest, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dann wirst du auf Widerstand stoßen. Und es wird nicht alles so einfach gehen, sondern plötzlich merkst du, da kommt ein Gegenwind auf. Und das ist ein gutes Zeichen. Weil du bist nur gefährlich für die Dinge der Bosheit und das Negative, wenn Gegenwind da ist. So, dann merkt man, dann bist du eifrig für Gott, feurig für Gott und folgst wirklich Jesus nach. Seid ihr dabei? Ja, das ist der Fall. So, wir mögen keine Herausforderungen im Grunde in dieser Art. Wir mögen lieber so Friede, Freude und alles schön nett. Aber so läuft das Ganze nicht. Ich möchte etwas sagen heute über Engel, Dämonen, Mächte der Finsternis. Woher kommen die? Was sind die? Ganz kurz als Einlage für die das ganze Thema neu ist. Nachzulesen in der Bibel, es gibt verschiedene Interpretationen, Wahrnehmungen, Erläuterungen. Ich gebe einfach nur das weiter, was ich sehe und was ich persönlich erkannt habe, was nur ein Stück von ganzer Wahrheit ist. Aber das möchte ich euch mitgeben, weil die Erkenntnis über diese Dimension, dass es das Böse gibt und wie dieses Böse funktioniert, die Erkenntnis darüber ist schon die halbe Miete. Wenn du Sieg haben möchtest über die Mächte der Finsternis, zu erkennen, dass sie da sind und dass sie agieren, ist schon in sich die halbe Miete. Ich erinnere mich dran zurück, als wir geheiratet haben, Sabine und ich. Sabine war 19, als wir heirateten, ich war 24, also recht jung. Und wir waren total busy. Sabine tagsüber in der Woche an 5 Tagen 8 Stunden gearbeitet, wegen ihrer Ausbildung. Und ich war mit ihr zusammen, pastoralen Dienst. So, das heißt, wir hatten wirklich viel zu tun. Wir hatten keinen gemeinsamen freien Tag, weil Sabine montags halt eben arbeitete. Und wenn sie abends nach Hause kam, dann war ausgenommen dem Montag, war jeder Abend besetzt mit irgendwelchen Veranstaltungen, die wir hatten und irgendwelchen Dingen, die wir hatten. Das heißt, wir hatten den Montagabend, nur den Abend nach ihrer Arbeit, als Zeit, die wir für uns hatten und dann hin und wieder eine Mittagspause, wo wir uns mittags getroffen haben, um uns zu sehen. Das ist kein guter Tipp für Jungverheiratete, aber es war nicht anders damals anscheinend möglich. So, und dann plötzlich passierte Folgendes. Wir freuten uns so, oh, wir sehen uns heute Mittag. Und dann wartete ich dort vor ihrer Arbeit, dass sie rauskam und sie kam nicht. 10 Minuten vergingen, kam nicht, Viertelstunden kam nicht. Und ich kochte, dachte, schätzt sie nicht diese besondere Zeit, die wir jetzt miteinander haben. Dann kam sie raus, so ganz gelassen, als wenn alles normal wäre. Und ich richte mich immens auf, habe das natürlich nicht gezeigt, sondern mehr innerlich. Aber wir haben zusammen auf der Bank gesessen, keiner hat einen Ton gesagt. Kennst du solche Situationen? So, und das passierte dann nicht nur einmal, zweimal, dreimal und so weiter. Und wir merken plötzlich, meine Güte, wir haben so wenig Zeit miteinander, die wir verbringen können. Und dann in dieser geringen Zeit, die wir plötzlich haben, kommen wir noch aneinander und haben ein Spannungsempfinden und merken einfach, da ist irgendwas im Busch und diese Zeit ist auch nicht so toll. Wir waren heiß verliebt, wir liebten uns, aber wir merken plötzlich, da stauten sich Sachen an. Und dann kam eine Erkenntnis. Die hat uns gerettet. Die ganz einfache Erkenntnis, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten. Und jemand ist daran interessiert, dass wir beide nicht diesen Dienst in der Zukunft tun werden. Jemand möchte nicht, dass wir das tun und das ist Satan, der Teufel. Und er möchte versuchen, alles Mögliche zu unternehmen, damit wir nicht eine gute Beziehung haben. Wir haben es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun, wir haben es nicht nur mit dem Thema Unpünktlichkeit oder Hypergenauigkeit oder Hyperpünktlichkeit, wie ich erzogen war, zu tun. Wir haben nicht nur damit zu tun, mit diesen äußeren Dingen, sondern hier haben wir einen geistlichen Kampf. Und dann haben wir auf der Parkbank gesessen gemeinsam, haben uns die Hand gereicht und haben gesagt, weißt du was? Wir werden uns das nicht mehr nehmen lassen, die Zeiten, die wir haben, wirklich zu genießen. Wir haben es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun, sondern wir lieben uns, stimmt's? Jawohl, haben wir uns dazu genickt, wir lieben uns. Und wir werden uns keine Mittagspause, keine Zeit mehr zerstören lassen, sondern diese Zeit gehört uns und wir werden sie genießen. Halleluja. Und das hat bis heute angehalten. Was bin ich dankbar für diese Bank, auf der wir gesessen haben. Ja, 37,5 Jahre später, eine Einsicht in einen Punkt hinein. Und wir haben eine super Ehe, es ist totales Geschenk. Das erste Jahr war ein bisschen holprig gewesen. Erstmal kennenlernen und auch in den Herausforderungen, die man hat, mit geistlichen Kämpfen, die da sind. Aber als wir dieses Prinzip plötzlich erkannten, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun, war das für uns schon die halbe Miete. Das war schon die Sache, wo wir plötzlich merken, okay, wir gehen jetzt mit Situationen ganz anders um. Halleluja, preis den Herrn. Okay, also öffnen der Augen, um zu sehen, was ist da überhaupt Sache. Ich versuche auf den Punkt zu kommen. Am liebsten würde ich tiefer hineingehen in die Erläuterung von Dämonen und Engeln, wo die ganzen herkommen. Aber ich versuche einfach jetzt mehr Tiefe zu bekommen heute Morgen. In der Tat ist es, dass Luzifer ein Engel gewesen ist. Also ich sehe in der Bibel drei quasi Erzengel, die es gegeben hat. Luzifer, Michael und Gabriel. Und einer dieser Engel, Luzifer, ist gefallen. Er war einer dieser hohen Engel, Lobpreisengel, für Ehre Gottes zuständig. Er ist gefallen. Er wollte sich gegenüber Gott erheben. Und wahrscheinlich ein Drittel der Engel mit ihm. Und Dinge sind zerstört worden, kaputt gemacht worden, auf dieser Erde auch. Weil die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel, Plural, und die Erde, Singular. Und die Erde wurde wüst und leer. Das Wort dort kann übersetzt werden mit war wüst und leer und wurde wüst und leer. Beides kannst du übersetzen. Die Bibel sagt an anderer Stelle, dass wenn Gott etwas kreiert, dass es nie wüst und leer ist. Heißt für mich, dass die Erde nicht, nachdem Gott es geschaffen hat, wüst und leer war und er dann erst was machte, sondern wenn er diese Erde geschaffen hat, war es ein wunderschöner Planet, aber die Erde wurde wüst und leer. Warum? Als Satan fiel und seine Engel, diese Engel mit ihm, die dämonische Welt, hat es eine Zerstörung dieser Welt gegeben. Ja? Deshalb, wenn Christen irgendwie argumentieren wollen mit Entstehung der Erde, ich habe kein Problem mit Dinosauriern, mit dem, dass sie gelebt haben auf dieser Erde. Es kann Milliarden von Jahren her sein. Ich weiß nicht, was alles vor Adam gewesen ist in der voradamitischen Zeit. So, da war etwas passiert, wo diese Erde schon geschaffen wurde, zerstört wurde durch den Fall Satans. Und es war ein großes Tohuwabohu, sagt die Bibel. Weil wo immer Satan agiert, ist ein Tohuwabohu, ist ein heilloses Durcheinander. Aber der Geist Gottes brütete über dem Wasser und Gott hatte einen Plan. Gott hat immer den Plan von Wiederherstellung. Und Gott sprach, es werde Licht. Das heißt, Gott ist Licht und sagte, es werde Licht. Das heißt, es komme das Reich Gottes, was im Unsichtbaren an himmlischen Orten ist, es komme auch auf diesen Planeten hier zurück. Die Ausbreitung des Reiches Gottes begann, als Gott sagte, es werde Licht. Und er sprach es aus über diesen Planeten, weil Gott brütete über diesen Planeten und sagte, der Plan, der einmal war mit diesem Planeten, er soll zustande kommen. Und dann wurde diese Erde geschaffen, das heißt rekreiert eigentlich, wiederhergestellt. Aber der Teufel versucht immer zu stehlen. Jesus, der Mensch war eingesetzt worden, zu herrschen über diesen Planeten. Im Psalm 8, Vers 5 heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim steht hier im Hebräischen, das heißt Gott, nicht Engel. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Der Mensch sollte quasi, wie Gott an himmlischen Orten, sollte der Mensch auf dieser Erde agieren und er sollte bebauen, bepflanzen und bewahren. Das heißt, als Satan kam zu Adam und Eva, sich einschlich auf diese Erde, die der Mensch expandieren sollte, kam er und sagte, sollte Gott gesagt haben, er hinterfragte das, was Gott gesagt hatte, sollte Gott gesagt haben, der Teufel wird immer hinterfragen, was Gott gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Das stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Wenn du isst von diesem Baum, wird es dir nicht schlecht gehen. Im Gegenteil, es geht dir gut und wirst Dinge erkennen. Das war, was der Teufel sagte. Und der Mensch, der gekrönt war in Herrlichkeit, der von Gott Salbung bekommen hatte, diese Erde auszubauen, er hätte nur eins sagen brauchen zu Satan, verpiss dich. Das wäre alles, was er hätte sagen brauchen. Er hatte Autorität, er hätte nur sagen müssen, verschwinde hier aus diesem Bereich. Warum? Weil Gott hat gesagt, bebauen, bepflanzen und bewahren. Bewahren. Das heißt, der Mensch war in Autorität und hatte die Salbung Gottes auf seinem Leben, um die Mächte der Finsternis herauszuschmeißen. Jesus sagt, wenn ich nun zu euch gekommen bin und die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Reich Gottes Ausbau fängt da an, wo wir die Dämonen austreiben, wo wir Mächte der Finsternis sagen, dass sie verschwinden müssen aus unserem Umfeld. Es ist Autorität da gewesen, ursprünglich bei Menschen, um gegen Satan vorzugehen, im Namen Gottes, in der Zusammenarbeit mit Gott. Dazu war der Mensch gesetzt. Das, was Gott an himmlischen Orten ist, sollte der Mensch hier auf dieser Erde sein. Aber der Mensch hat sich dem, was Satan sagte, unterstellt. Und das ist der Punkt. Der Mensch hat sich Satan unterstellt und dadurch ist Satan zum Fürsten dieser Welt geworden, wie die Bibel es nennt. Das heißt, die satanischen, dämonischen Mächte agieren auf dieser Erde, wie sie wollen. Brutal, zerstörerisch, zerstören Ehen, Beziehungen, zerstören Körper, bringen Krankheit, sind aktiv da. Und Gott sieht das und Gott schmerzt es und Gott sagt, ich will kommen, um Rettung zu geben. Ich werde kommen und die Macht der Finsternis besiegen. Schon am Anfang der Bibel sehen wir eine Verheißung Gottes, dass Gott sagt, ich werde kommen und Erlösung bewirken. Und Gott ist gekommen in seinem Sohn Jesus Christus, um uns freizusetzen von den Mächten der Finsternis, dass sie nicht mehr tun können in unserem Leben, was sie wollen, sondern dass wir ihnen Einhalt gebieten und dass wir herrschen im Leben. Amen. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass nach diesem ganzen Sündenfall Jesus jetzt alle Macht gegeben worden ist im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Jesus sprach zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wer hat die Macht? Jesus. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ein Bild für satanische, dämonische Mächte. Ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Worüber? Über die ganze Macht des Feindes, weil er ist entmachtet worden am Kreuz von Golgatha. Als Jesus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, ist Satan alle Macht genommen worden. Die Bibel sagt, er läuft umher wie ein brüllender Löwe. Ich möchte sagen, er ist wie ein brüllender Löwe, aber er kriegt nur noch ein ätzendes Miau heraus, wie ein Kater. Und wir siegen und stehen über der Macht der Finsternis als Christen. Weil Jesus es bewirkt hat. Warum wir als Christen? Eigentlich ist die ganze Menschheit wäre hineingenommen in diese Autorität, aber nur der, der es annimmt, bekommt sie. Nur der sie annimmt, bekommt sie. Und jetzt schauen wir uns an Epheser 1, 18, was ich vorhin schon geschildert habe. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, die Hoffnung eurer Berufung. Was ist unsere Berufung? Unsere Berufung ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und dass, wo immer wir hinkommen, dass die Königsherrschaft Jesu Christi, dass er stärker ist als Satan und die Mächte der Finsternis stärker als Krankheit und Armut und all diese Dinge, dass das sich ausbreitet. Ja? Das ist unsere Berufung. Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn von den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Wo ist Christus jetzt? Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Das ist stark. Wenn wir von den Himmeln reden, Paulus sagt, ich war im dritten Himmel. Manche sagen ja so leichtfertig den siebten Himmel oder so, wird nirgendwo in der Bibel erwähnt. Das Höchste, was erwähnt wird, ist der dritte Himmel. Paulus sagt, ich bin im dritten Himmel gewesen, habe unaussprechliche Dinge gehört. Dritter Himmel ist da, wo Gott ist. Die Bibel sagt jetzt nicht, zweiter Himmel ist das und der erste Himmel ist das. Sagt nur, dritter Himmel, das ist das, wo Gott ist. Das heißt, wo er regiert, wo seine Herrlichkeit, wo seine Größe ist. Gott schuf die Himmel und die Erde. Was ist nach meinem Verständnis der zweite Himmel? Zweite Himmel ist die Ebene, in die die dämonische Welt gefallen ist, die Engel gefallen sind. Sie sind aktiv, haben wir vorhin gelesen, in der Himmelswelt. Sie agieren in diesem Bereich des zweiten Himmels. Der erste Himmel ist quasi der Himmel, den wir hier sehen. Wenn wir aufschauen zum Himmel, es ist das, was über uns ist, ein sichtbarer Lufthimmel. Das heißt, wir sind hier auf dieser Erde, unterste Dimension. Darüber ist der Lufthimmel, den wir sehen, das steht über uns. Und dann gibt es diese Dimension des zweiten Himmels, wo Mächte der Finsternis agieren und beeinflussen diese Erde und beeinflussen Menschen auf dieser Erde. Aber über diesem Himmel, den zweiten Himmel, ist Gottes Himmel, Gottes Herrlichkeit und Macht und er ist im Regiment. Amen? Okay. So, jetzt ist Jesus gekommen, wurde ganz Mensch, als Gott, wurde ganz Mensch, kam hier auf diese Erde, hätte nichts tun können, weil er seine Kraft entäußert hatte, losgelassen hatte, wenn nicht die Salbung des Heiligen Geistes auf ihm war und er trieb die Dämonen aus, heilte die Kranken und zeigte uns Menschen, wie wir hätten leben können auf diesem Planeten, wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre. Und er kommt und nimmt unsere Sünde, unsere Schuld auf sich, ist für uns gestorben, wurde ganz Mensch, hat unsere Sünde aufgenommen auf sich, ist gestorben und auferstanden von den Toten. Und weil er diesen Weg gegangen ist, sagt die Bibel, hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er ist auferstanden von den Toten und jetzt ist er wo? Vom Rang her gesehen, von der Position her gesehen. Erde, erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel. Wo ist er? Nicht auf der Dimension des Irdischen, nicht auf der Dimension des Lufthimmels, nicht in der Dimension des zweiten Himmels, wo die Mächte der Finsternis agieren, sondern er ist in der Kraft und Herrlichkeit an himmlischen Orten, den dritten Himmel und regiert dort in Autorität und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich gebe euch Autorität über jede Macht des Feindes. Was heißt das für uns? Wir sind mit Jesus Christus auferstanden von den Toten und wir sind mit ihm hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft der Finsternis. Wir sind positioniert worden von ihm in diese Dimension des Geistes an himmlische Orte. Und wir können dies auch noch nachlesen, dann im weiteren Verlauf, Epheser 2, Vers 5. auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, als Glaubender bist du quasi von der geistlichen Formulierung aus gesehen, bist du mit Jesus auferstanden von den Toten und bist mit ihm versetzt worden an himmlische Orte, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft. Und sein Leib, das ist seine Kirche. Und seine Kirche ist nicht diejenigen, die irgendwo in ein Kirchenbuch eingetragen sind, sei es im Jesuszentrum, evangelische Kirche, katholische Kirche, sonst was, sondern deren, die Jesus Christus angenommen haben, die gesagt haben, Jesus, nicht mehr soll Satan und die Macht der Finsternis, sondern du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein. Darum sagt Jesus, es werden viele hinterher sagen, Herr, Herr, aber es sind nur denen oder nur denen bin ich Herr, die den Willen meines Vaters an himmlischen Orten tun. Das heißt, Leib Christi ist nicht die Summe der eingetragenen Christen in Kirchenbüchern, sondern Leib Christi sind, egal in welcher Kirche, evangelisch, katholisch oder wo immer du bist, oder auch Jesuszentrum, diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen im alltäglichen Leben, die ein Nein sagen zu ihrem eigenen Fleisch, zu dem, wo sie sagen würden, das will ich eigentlich tun. Die sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für ihn. Das ist Leib Christi. Leib Christi sind die Leute, die leben im Geist. Weil der Leib Christi ist versetzt worden mit Christus an himmlischen Orten. Auf dieser Erde zu leben, gemäß unserem Fleisch, wird uns keinen Sieg geben über Satan, sondern es gibt leider viele Christen, die dominiert werden von dem, was Satan ihnen einflößt, weil sie in ihren eigenen Gedanken leben, ihre eigenen Bequemlichkeiten leben, ihren eigenen Vorstellungen des Lebens leben. Aber Gott sagt, komm höher, komm in meine Herrlichkeit, komm in mein Verständnis, komm in meine Gegenwart, lies das Wort Gottes, komm in die Gegenwart Gottes, werde dort verändert, in das Bild von Jesus hinein. Jesus hatte super Freunde gehabt, seine Jünger. Einer davon war Petrus. Und Petrus liebte Jesus. Als Jesus davon anfing zu reden, dass er ans Kreuz gehen würde, sagte Petrus zu ihm, Herr, das widerfahr dir ja nicht. Lass uns überlegen, was wir irgendwie machen können, dass das nicht passiert. Und Jesus wandte sich zu ihm, schaute ihn an. Es muss ihm im Herzen wehgetan haben, weil er mochte Petrus. Petrus war sein Freund. Aber Petrus dachte nicht über das nach, was Gott wollte, sondern er dachte nach, was, wie wir es formulieren, sein Fleisch wollte. Er wollte seinen besten Freund nicht verlieren. Er wollte nicht, dass sein bester Freund stirbt. Er hatte eine menschliche, interessante, liebevolle Idee. Aber er sprach etwas aus zu Jesus, was nicht nur auf der menschlichen Dimension war. Er sagte, dies widerfahre dir ja nicht, also mit anderen Worten, geh ja nicht ans Kreuz. Und Jesus wendet sich zu ihm um und sagt, weiche hinter mich, Satan. Weil er erkannte, das sind nicht die Worte von einem Menschen allein, sondern da ist ein Mensch, der im Fleisch lebt, der in dem lebt, wo er überlegt, was kann ich tun, um am besten dazustehen und am besten zu leben, keinen Verlust zu haben auf dieser Erde, der an sich dachte und an seinen Freund dachte, statt als Allerhöchstes an das Reich Gottes zu denken. Und Jesus benennt das, sagt, jetzt mal mit meinen Worten gesagt, meinst es sehr gut, aber ich möchte dir sagen, was du gerade gesagt hast, ist von satanischen Mächten her gesprochen. Weil die ganze Zeit sagten satanische Mächte zu Jesus, geh nicht ans Kreuz. Die ganze Zeit sagten sie ihm das. Weißt du, und wenn dann noch einer kommt, der dir ganz nah ist und sagt das Gleiche auch, dann kann dich das richtig ausboten, dann kann dich das richtig durcheinander bringen. Und Jesus sah das im geistlichen Bereich. Er sah, dass die Macht der Finsternis und er sprach es an. Er sagte, weiche von mir, Satan. Wir können als Christen, wenn wir im Fleisch leben, sehr viel Raum geben Dingen, die der Teufel sagt. Aber Gott möchte uns eine Stufe höher nehmen in die Dimension des Geistes. Die Bibel nennt es, lebt im Geist. Wir leben mit beiden Beinen hier auf dieser Erde. Ich finde es so wichtig, dass wir erdverbunden sind. Ich finde es so wichtig, dass wir uns mitten im Alltag bewegen mit dem, was Leute auch empfinden, dass wir ganz natürlich sind, dass wir down to earth sind, dass wir versuchen als Kirche das auch einfach zu sein von dem Ganzen, was wir darstellen. Ganz normal, ganz down to earth in den Dingen des Lebens. Aber es ist an der Zeit, dass Gott, oder es ist die Zeit, besser so gesagt, es ist die Zeit jetzt, wo Gott sagt, ich rufe meine Kirche, dass sie zu mir kommt, dass sie kommt in die Herrlichkeit, dass sie als erstes trachtet nach dem Reich Gottes, dass nach erstes trachtet nach den Dingen Gottes, nicht ich, meiner, mir, mich, wie kann ich etwas glauben, damit ich mehr Geld bekomme, damit es mir besser geht, damit ich gesünder bin, damit es für mich ist, sondern die sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für Gottes Reich. Ich möchte für ihn leben. Und er zieht uns in diese Dimension und er lässt uns sehen, sein Reich, dass es kommt. Und diese Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Diese Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Es ist die Zeit, wo Gott sucht Anbeter, wo Gott Leute sucht, die einfach ihr Leben hingeben, die ihr Leben nicht lieben, sondern sagen, ich will für Gott dienen, für ihn da sein. Preis den Herrn. Und ich laufe hier offene Türen ein in dieser Kirche. Ich weiß das. Ihr wollt es auch. Aber es ist immer jeden Tag eine Entscheidung. Lebe ich im Fleisch? In meiner eigenen Bequemlichkeit? Rede ich die Worte, die ich einfach so meine und rede dahin? Oder lasse ich mir von Gott eine Perspektive geben, wie er Dinge sieht und demgemäß zu leben? 3 Punkte zum Abschluss. Ich bin gleich fertig. Erstens, um safe in das neue Jahr zu kommen. Safe ist ja ein Jugendbegriff, weil man kennt ihn auch aus Filmen, ne? Wenn gesagt wird, der Raum ist safe, alles gesichert. Gott möchte uns in so einen Safe-Raum reinnehmen, wo alles gesichert ist. Und der Safe-Raum ist nicht, wo wir den Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, wo wir den Gefahren aus dem Weg gehen, wo wir flüchten den Herausforderungen, da ist nicht der Safe-Raum. Der Safe-Raum ist in der Gegenwart Gottes. Wenn wir ihn suchen, sein Angesicht suchen, darum sagt Gott, sucht mein Angesicht, betet neu an, sucht wirklich mein Angesicht. Ich kann auch Anbetungslieder singen, um meinen Vorteil zu suchen, weil ich weiß, wenn ich jetzt viel Lobpreislieder singe, dann fühle ich mich besser, geht es mir besser, dann wird Gott schon kommen und mir helfen. All das stimmt auch in irgendeiner Form, aber es wäre ein Missbrauch von Worship. Worship ist wirklich, ich suche sein Reich und lasse mich läutern von Gott, dass mein Fokus neu gesetzt wird auf ihn und ihn allein. Nimm deinen Platz ein in Gott und im Wort Gottes. Das ist meine erste Empfehlung, um im Safe-Raum zu sein, im Safe-Raum Gottes. Weil wenn wir in seinem Schutz sind, in dieser Position auch, in dem Bewusstsein der Position, wo du bist, wir sind versetzt worden an himmlische Orte. Was für ein Glied du im Leib Christi auch immer bist, wir sind ja Körper Christi. Ob Hand, Fuß, Auge oder kleinster Zeh. Der kleinste Zeh von Jesus ist hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft. Amen. Wenn du mit deinem kleinen Zeh da so ein bisschen tänzelst hier, dann ist jede Macht der Finsternis unter deinen Füßen. Und du sprichst zu dem Teufel, wenn er kommt mit Versuchungen gegen dein Leben. Du sagst, nein, in Jesu Namen, hau ab. Weil wisst ihr, Sünde hat mit Mächten zu tun. Ich gucke mir bestimmte Dinge im Fernsehen oder sonst im Computer nicht an, weil ich weiß, dass hinter den Sünden, die da sind, Mächte der Finsternis sind, die Raum gewinnen wollen, auch in meinem Leben. Und ich sage, stopp, im Namen Jesu, das schaue ich mir nicht an. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir sondern uns ab von gewissen Dingen, weil wir einfach wissen, gewisse Sachen rühren wir nicht an im Namen von Jesus, weil wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Und ich sehe vor meinen Augen, wie Kirche sich sammelt. Und man wird nicht mehr reden von katholisch, evangelisch, freikirchlich, sonst wie irgendwie, sondern es wird darum gehen, welche Leute haben sich rufen lassen von Jesus in diese Dimension des Geistes und nehmen ihren Platz ein als Leib Christi in einem Bewusstsein, der Teufel ist unter unseren Füßen. Wenn diese Gruppe der Leute aufsteht und betet, dann wird etwas passieren auf diesem Planeten. Man wird das Gebet fast fürchten vor dem, dass wenn Leute beten in Autorität und Macht, weil sie wissen, was sie jetzt beten, wird tatsächlich zustande kommen. Nimm deinen Platz ein, gründe dich im Wort Gottes, das ist das Erste. Zweite, und da möchte ich noch mitgeben, Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ihr könnt jetzt am 31.12. könnt ihr auf YouTube gehen, wird Abendmahlsfeier hochgeladen, wo ich einfach ein paar Worte richte an unsere Kirche, wo wir Abendmahl ganz für uns auch alleine feiern können oder in kleinen Gruppen, wie auch immer. Ich glaube, dass Kraft in dem Blut von Jesus ist zur Überwindung der Mächte der Finsternis. Deshalb dieses am 31.12. für euch auf YouTube-Kanal. Der zweite Punkt, Gedankenkontrolle. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken unter die Kontrolle Jesu Christi nennen. Als Stichpunkt nachzuarbeiten sehr gerne 2. Korinther 10, Vers 3. Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott. Zur Zerstörung von Festungen, was für Festungen sind es? So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wirklich zu sehen, was denke ich? Weil Petrus hätte normalerweise, als der Gedanke kam, das widerfahre dir ja nicht, merken müssen, ich denke hier was, was nett und schön ist, aber was dem Messias nicht hilft, weil er ist ja gekommen, um zu leiden, er muss diesen Weg gehen und er hätte diesen Gedanken ausgemerzt gesagt, ich spreche ihn nicht aus. Gedankenkontrolle in Jesu Namen. Gott will uns darüber lehren, das ist so wichtig, weil der Teufel kommt mit Pfeilen des Zweifels, mit Pfeilen negativer Gedanken gegenüber anderen Glaubensgeschwistern. Er kommt mit allen möglichen. Und wir sollten diese Gedanken nicht zulassen, sondern eine Gedankenkontrolle haben in unserem Leben. Und das Dritte, um ein Safe-Raum zu sein, ich sagte es schon vorhin, in der Gegenwart Gottes sein, die Gegenwart Gottes kultivieren. Ich schließe mit Psalm 91, ich lese ihn nicht vor, aber wir können ihn zu Hause lesen. Psalm 91 ist etwas, was uns durchträgt inmitten von schwierigen Zeiten. Weil die Bibel sagt dann hier, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Wenn in den Safe-Raum Gottes geht, da steht in der Bibel, keine Plage naht sich deinem Zelt. Es ist an der Zeit, dass wir das Wort Gottes wieder wortwörtlich nehmen, dass wir keine Angst haben, dass Leute zu uns sagen würden, ihr nehmt den Mund dazu voll oder ihr seid vollmundig. Nee, was sagt man? Genau, vollmundig, also im Sinne von, ihr redet irgendwelche zu großen Dinge. Nein, nein, die Bibel sagt, wenn wir im Safe-Raum Gottes sind, keine Plage naht sich unserem Zelt. 1000 fallen zu der einen Seite, 10.000 zu der anderen, aber dich wird es nicht treffen. Das ist nicht, wenn wir auf dieser Erde im Fleisch leben. Da ist nicht dieser Ort. Da ist auch nicht der Ort des Schutzes. Das ist eine Utopie. Der Ort des Schutzes ist, wenn wir im Geist leben. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, wenn wir ihn Herr sein lassen, wenn wir nicht nur Herr, Herr sagen, sondern ihn Herr sein lassen, sind wir im Safe-Raum. Wer im Schutz des Höchsten ist, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und das zum Abschluss als diesen Gedanken. Gerade damals, wenn die Hitze ganz intens war, das war in der Mittagszeit und dann ist die Sonne ganz hoch. Und der Schatten, der geworfen wird, hier habe ich jetzt einen gewissen Schatten, aber der wird immer kleiner und immer näher an der Person dran, von dem der Schatten geworfen wird. Wenn die Schlacht heiß wird, ist dieser Schatten ganz, ganz nah an Gott selber dran. In seinem Schatten sich zu bewegen, heißt nicht zu überlegen, wie kann ich so weit wie möglich das austesten, noch Christ zu sein und trotzdem gehe ich so meine Wege. Nein, sondern wo wir sagen, ich will ganz nah an ihm, an Gott selber dran, an seiner Präsenz, ganz nah an ihm. Und nur da ist Schutz. Nur da gelten die Verheißungen. Wir haben uns als Kirchen manchmal daran gewöhnt, so fromm Christen zu sein. Ja, dem Buchstaben nach habe ich ja gewisse Dinge getan, deshalb muss ja Gottes Wort für mich gelten. Nein, nicht dem Buchstaben nach, Herr, Herr sagen, sondern er soll wirklich der Herr in unserem Leben sein. Dort ist der Safe Raum. Halleluja. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte ermutigen am Empfangsgerät, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dass Jesus wirklich der Herr ist in deinem Leben, dann steh auf an der Stelle, wo du jetzt auch bist. Wir haben so viel Herr, Herr gesagt. Und nicht im Bewusstsein gelebt, was es heißt. Gott möchte, dass wir neu zu ihm zurückkommen und im Grunde täglich neu annehmen als unseren Herrn. In jeder Situation ihn Herr sein lassen und sagen, du sollst mein persönlicher Herr sein. Nicht mein Wille geschehe, nicht meine Idee, sondern deine Idee. Das ist täglich neu. Täglich neu. Aber da ist der Safe-Raum. Gott möchte so sehr, dass wir safe sind. Gott möchte so sehr, dass wir durch dieses Leben kommen. Und wir können safe durch das nächste Jahr kommen, durch die nächsten Monate, durch die nächsten Jahre. Dieser Safe-Raum, dieses, dass es gesichert ist, ist durch ihn, durch seine Präsenz, wenn wir ihn suchen. Und es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, wer am längsten gebetet hat oder wer am frömmsten irgendwie erscheint. Lass dieses Ganze nach außen hin tragen deines Glaubens. Lass das sein. Lebe es im Verborgenen. Gott ruft uns als Kirche ganz neu, als Jesuszentrum ganz neu. Gott sagt uns als Jesuszentrum, ihr sollt nicht nur den Namen haben, dass Jesus im Zentrum ist, sondern ich möchte, spricht der Herr, in eurer Mitte wirklich Zentrum sein. Ist immer wieder eine neue Entscheidung. Und Gott freut sich, ist eine gute Entscheidung, weil ich und du und ich, wir dürfen entscheiden und sagen, heute entscheide ich mich neu. Matthias Jordan entscheidet sich heute neu. Hat sich jemand gemeldet bei den Neuentscheidungen? Ja, Matthias Jordan. Ist jeden Tag neu, jeden Tag neu. Und da ist eine solche Kraft drin. Keinen anderen Weg als ganz nah an ihm dran. Ganz nah in diesem Schatten Gottes sich bewegen. Ganz nah an ihn angeschmiegt. Herr, was du willst, das soll geschehen. Gott möchte uns Ewigkeitsperspektive geben. Es geht mehr als um 70, 80 Jahre auf diesem Planeten. Das hier ist erst der Anfang von zukünftigen Herrlichkeiten. Komm ganz nah an ihn ran. Halleluja. Und wenn jemand da ist, der noch keine persönliche Entscheidung für Jesus jemals getroffen hat, mach es so, wie wir hier auch, wie ich es mache. Triff heute deine Erstentscheidung zum ersten Mal. Ganz ausgerichtet auf Jesus. Jesus, komm du jetzt in deiner Präsenz frisch und neu in unser Leben. Komm neu in unser Jesuszentrum. Sei du Zentrum in unserem Leben. Wir wollen heute dich ganz neu annehmen als unseren Herrn und Erlöser. Reinige uns von allem, wo du nicht die Nummer eins gewesen bist. Wo wir unserem Fleisch, unseren eigenen Ideen Raum gegeben haben. Herr, wir entscheiden uns, dir zu folgen. Du sollst der Herr sein in unserem Leben. Und jetzt mach es noch ganz persönlich. wenn du möchtest, und sage, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Egal, ob du schon lange im Glauben bist oder nicht, sag es dir ganz neu. Und lass es uns jetzt einmal sagen, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass etwas Neues passiert auf dieser Erde. Dass deine Kirche sich neu sammelt an himmlischen Orten, in Anbetung, in der Verherrlichung deines Namens. Dass Kraft neu hindurchfließt durch deine Kirche, dass Leben neu hineinfließt durch deine Kirche, dass Autorität gelebt wird in Jesu Namen. Halleluja. Und wisst ihr, was ich empfinde? Gott möchte, dass wir uns freuen, dass wir umkehren durften, neu uns loten durften, weil er sieht das kommende Jahr, die Möglichkeiten, die dadurch da sind, und der Himmel fängt an, sich zu freuen und sagt, fantastisch, was hier passiert. Und es wird nicht allein hier passieren, ich spüre es, etwas, was überall auf der Welt passiert, weil Jesus kommt bald. Halleluja. Alles Volk sage, Amen. Amen.